Zum Teil haben die dann einfach mal beschlossen, laut auf dem Flur irgendwie Radatz zu machen und die Betreuer sind dort irgendwie auch nicht hinterhergekommen und waren total überfordert.
Ich würde vielleicht die Ausgangszeiten so vielleicht ein bisschen auflockern und so.
Also meine weibliche Familie kann mir das nicht geben, aber dafür habe ich halt meine Wahlfamilie.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Care-Lieber für Care-Lieber. Ich bin Alexander Böhmo.
Und ich bin Karim Nassar. In diesem Podcast möchten wir mit euch Erfahrungen und Erlebnisse teilen, die Care-Lieber in ihrem Alltag machen. Dazu gehören insbesondere Gräben und Probleme. Aber es soll natürlich vor allem darum gehen, wie sie diese überwinden können.
Was bedeutet eigentlich der Begriff Care-Lieber?
Care-Lieber sind junge Menschen, die sich in der Jugendhilfe befanden und nun auf dem Weg in ein eigenständiges Leben sind oder dieses bereits erreicht haben und nun auf sich alleine gestellt sind.
Diesmal mit einer Spezialfolge aus dem House of Dreams aus Dresden, einem unserer Brückenstadt-Projekte. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brückensteine-Podcast, heute aus Dresden, aus dem Care-Lieber-Zentrum in der Dresdner Neustadt. Wir sitzen hier zusammen und wollen über die Zeit in einer Wohngruppe der stationären Jugendhilfe reden. Wir beide, Björn und ich, entschuldige, jetzt habe ich dich direkt schon vorgestellt, werden ein bisschen durchs Programm führen, ein bisschen moderieren und mit uns sitzen hier drei Care-Lieber, die schon bei unserer ersten Folge hier saßen, als wir aus Dresden gesendet haben. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor.
Du schaust dich so erwartungsvoll
an. Ja, ich schaue dich gerade an, weil ich denke, du könntest starten.
Deswegen fange ich einfach mal an. Ich fühle mich gerade an. Also ich bin Thomas, ich bin 21 Jahre alt, war von 2014 bis 2018 in einer Jugendwohngruppe untergebracht, bin seit 2015 irgendwie so in Organisieren und kleinen Veranstaltungen vom House of Dreams, in dem wir uns gerade befinden, dabei und gehe weiter.
Ich bin der Pascal, ich bin 19 Jahre alt, habe von 2012 bis 2020 in einer Wohngruppe gelebt und bin auch aktiv seit 2017 dabei beim Care-Lieber-Verein und bin auch bei ein oder anderen Veranstaltungen mit dabei.
Das stimmt. Genau. Sehr schön. Dann zu meiner Person. Ich bin die Jasmine. Ich bin 20 Jahre jung und ich lebe bzw. habe seit 2011 in einer WG gelebt und bin dann ungefähr 2018/19 ausgezogen und bin jetzt auch schon seit 2017 hier im Care-Lieber-Zentrum mit dabei an Programmen, an Seminarwochenenden, etc., sämtlichen Veranstaltungen und freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wer die erste Folge von uns gehört hat, wir haben damit gestartet, dass einer von den dreien seine Lebensgeschichte ein bisschen genauer erzählt hat. Also nicht seine Lebensgeschichte, sondern wie ist er in die stationäre Jugendhilfe gekommen, wie war die Laufbahn und wir wollen damit heute auch starten.
Dazu darf ich diesmal anfangen. Genau, wie in der ersten Folge schon erwähnt, wurde ich natürlich ein wenig von der Polizei nachts überrascht. Da ging es los. Meine Mutti ist Alkoholikerin und alleinerziehend und ich bin dann mit 11 Jahren abends allein ins Bett gegangen. Sie war unterwegs und ein paar Minuten später, nachdem ich im Bett war, kam dann die Polizei, hat bei uns geklingelt und meinte, ich soll doch mal bitte meine Mutti identifizieren, ob sie es wirklich ist. Und da sind wir dann halt rausgegangen. Und da lag dann halt meine Mutti mehr oder weniger schon im RTW, also Rettungswagen, und wurde dort versorgt, da sie wieder ein wenig zu viel getrunken hatte. Und dann hat die Polizei natürlich gesagt, so geht das nicht, das können wir so nicht machen. Und da haben sie kurzerhand mit ins Krankenhaus genommen und mich dann in die Kinder- und Jugendbetreuung bzw. ins Kinder- und Jugendnotdienst. Und da fing dann für mich alles an. Dort bin ich dann rein. Da habe ich relativ schlechte Erfahrungen machen müssen, da zum Teil mir ja auch einiges verwehrt worden ist. Zum Beispiel durfte ich halt nicht irgendwie alleine rausgehen bzw. wenn ich alleine rausgehe, musste ich halt genau angeben, wohin, wie lange. Musste natürlich demnach auch wieder pünktlich da sein. Und da fing das dann auch an, dass es ziemlich unfair losging. Die Betreuer dort haben als einziges den Zugang zu den Räumen und zum Teil hat man die dann nicht gefunden. Und da saß man dann gut und gerne mal eine halbe Stunde vor seiner Tür, konnte dort nicht rein, wenn man nach der Schule zum Beispiel einfach mal entspannen wollte. Mhm. Und das war dann für mich eine ziemlich schlimme Zeit. Dann ging es aber auch schon los, da habe ich mir zwei WGs, glaube ich, angeguckt. Und in der letzten, die wir uns angeschaut hatten, habe ich dann ein relativ gutes Gefühl gehabt, bin ich dann auch hingegangen, beziehungsweise wurde halt gesagt, dass es ja meine Entscheidung sei, aber für mich als Elfjährige war die Entscheidung eigentlich schon mehr oder weniger gefallen, weil an manchen Stellen das schon schön geredet worden ist, so nach dem Motto, ja, hier wird es dir bestimmt gefallen, hier kannst du bestimmt einen guten Anschluss finden. Und ich als Elfjährige habe natürlich überhaupt gar keine Erfahrung so gemacht. Und um ehrlich zu sein, wollte ich einfach nur aus dem Kinder- und Jugendnotdienst raus und habe dann halt einfach zugestimmt. Dort habe ich dann ungefähr bis 2015 gewohnt. Dann kam meine Mutti an und hat gemeint, dass ich wieder nach Hause kommen kann. Und da war ich super glücklich, weil ich dachte, jetzt kann ich nochmal komplett von vorne anfangen. Mhm. Meine Mutti hat sich auch verbessert, ist nicht mehr so mit dem Alkohol unterwegs, hat auch Therapie zum Teil gemacht, beziehungsweise hat sich halt wirklich Mühe gegeben, dass ich dann halt auch wirklich zurück in die WG, zurück nach Hause gehen kann. Und da hat das dann ungefähr, naja, fast ein Jahr funktioniert. Und dann ist irgendwann alles wieder komplett zusammengebrochen. Dann ging es von der Schule her wieder sozusagen los. Sie konnte mir nicht richtig bei den Hausaufgaben helfen. Sie hat angefangen zu trinken, war dann nachts super lange wach, also meistens sogar bis 5 Uhr früh, wo ich eigentlich fast schon wieder aufstehen musste. Hat dann laut Musik gehört. Ich wusste nicht, wie die Nachbarn dazu stehen. Und habe eigentlich nur versucht zu schlafen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und dann bin ich irgendwann wieder zu meiner Lehrerin gegangen und habe gesagt, es funktioniert nicht so ganz, ich kann die Arbeit nicht mitschreiben. Und da wollte sie natürlich genau wissen, warum. Und da musste ich ihr halt die Situation erklären. Und da hat sie dann kurzerhand gesagt, ja, wir gehen jetzt wieder ins Kinder- und Jugendnotdienst. Und da war ich dann erstmal ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, ich könnte wieder ruhig schlafen. Aber eigentlich war da nachts auch wieder sozusagen fast dasselbe. Ich hatte zwar mein eigenes Zimmer und die anderen Mitbewohner sozusagen, die dort auch untergebracht waren, konnten nicht rein. Aber zum Teil haben die dann einfach mal beschlossen, laut auf dem Flur irgendwie Radatz zu machen und die Betreuer sind dort irgendwie auch nicht hinterhergekommen und waren total überfordert. Und da wurde dann halt beschlossen, dass ich in meine erste WG wieder zurückziehe. Die haben mich dann auch herzlich willkommen geheißen, die hatten ja schon positive Erfahrungen mit mir gemacht, waren auch sehr glücklich, mich wieder begrüßen zu dürfen. Und in der Zeit hatte ich dann aber eigentlich vorher noch gemerkt, dass ich eigentlich wieder nach Hause will, weil das Kinder- und Jugendnotdienst nichts für mich war und die WG war zum Teil auch ziemlich anstrengend für mich, da viele Leute natürlich dort sind, Mitbewohner in einer Altersstufe von 6 bis 18 und da ist das halt wirklich anstrengend, wenn man gerade pubertierend ist und dann aber wieder ein bisschen zurückschrauben muss sozusagen, weil auf einmal dann eine 6-Jährige vor dir steht und da konnte man halt nicht so sein, wie man eigentlich mit anderen Jugendlichen im selben Alter wäre. Und deswegen wollte ich eigentlich nur wieder nach Hause und in mein eigenes gewohntes Zimmer und habe mir halt gedacht, ja, an sich macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich dort nie schlafen kann oder ob ich bei meiner Mutti nie schlafen kann. Und ja, da ging es dann. Aber Gott sei Dank mir wieder ein bisschen besser, als ich dann sozusagen das zweite Mal zurück in meine ursprüngliche WG gegangen bin. Die haben sich dann schon ein bisschen mehr um mich gekümmert. Und dadurch, dass ich aber vorher dort gewohnt habe, haben sie die ganze Zeit noch das kindliche Ich sozusagen gesehen. Also mich mit 12 sozusagen, obwohl ich mindestens schon 16 war. Und da war ja noch eine andere Gleichaltrige von mir.
Spannend.
Wo wir tatsächlich dann auch beste Freunde geworden sind, obwohl das am Anfang nicht so schien. Da haben wir uns wirklich die ganze Zeit nur gestritten. Und die hatte halt mehr Freiheiten als ich. Und ich fand das ziemlich unfair, weil wir im selben Alter waren. Da ging das dann halt los. Da habe ich dann gesagt, hier, ich finde das ein bisschen unfair. Sie darf eine Stunde länger draußen bleiben als ich, obwohl ich im selben Alter bin wie sie. Deswegen war, glaube ich, auch so ein bisschen dann Streitigkeiten. Aber irgendwie haben wir uns dann doch zusammengerauft und haben festgestellt, dass wir eigentlich mehr Gemeinsamkeiten haben, als wir vorher dachten. Und deswegen fand ich, war das auf jeden Fall eins meiner Lieblingsmomente sozusagen, dass aus so einem Streit eigentlich auch was Schönes werden kann. Genau, dann war geplant, dass ich sozusagen in die Verselbstständigung gehe. Und tatsächlich bin ich dann Ende 2017 in die Verselbstständigungs-WG vom selben Träger gegangen. Und da wurde es mir aber auch ein bisschen schön geredet. Also erst hieß es, mit 16 soll ich dort schon rein, weil das ja an sich schon möglich war. Und da war die gerade erst neu. Aber ich wollte noch keine neuen Leute sozusagen kennenlernen bzw. mich da drauf einlassen. Deswegen bin ich da auch nicht mit 16 eingezogen, sondern halt erst mit 17 bzw. fast 18. Und das war dann schon wieder ein schwieriger Punkt, weil man ja mit 18 bekanntlich aus der Jugendhilfe raus soll. Somit bin ich in die Verselbstständigung eingezogen und ich habe nur noch 4 Monate, um sozusagen auszuziehen. Und da habe ich gesagt, Leute, so geht das aber nicht. Und da haben wir natürlich dann noch ein Jahr rausschinden können, indem wir das beantragt haben. Und so kam es dann, dass ich 2019 jetzt auch in meine eigene Wohnung gezogen bin, dort jetzt auch noch die ganze Zeit wohne. Und genau, da gab es aber auch schon ein paar Holpersteine, weil ich mich selbst, als ein Jahr vergangen war, immer noch nicht bereit gefühlt hatte. Ich habe mich vielleicht zum Teil ein bisschen so dargestellt, dass ich das sozusagen kann. Aber als ich dann gemerkt habe, was doch auf mich zukommt, habe ich halt gemerkt, dass ich eigentlich doch noch nicht so weit bin und gerne noch bis zum Ende des Jahres eigentlich hinausgezögert hätte. Aber war natürlich nicht möglich. An sich war ich ja in deren Augen bereit und so kam es dann, dass ich jetzt in der eigenen Wohnung wohne und ehrlicherweise zugeben muss, dass ich an manchen Stellen immer noch nicht ganz bereit bin. Vor allem was so finanziell ein bisschen angeht. Genau, so viel zu meiner Person.
Vielen Dank für deine Geschichte. Es gab hier gerade direkt Zustimmung. Ich sag das mal, weil es ja nicht gesehen werden kann, bei dem Verselbstständigen plötzlich, huch, ich muss raus und war noch gar nicht bereit. Wollt ihr dazu was sagen?
Ja, gerne. Ich muss doch ganz kurz... Ich wusste gerade nicht so ganz, wie ich es formulieren soll. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass niemand, egal ob bei der leiblichen Familie aufgewachsen oder nicht, jemals komplett bereit ist, auszuziehen. Ich glaube, das gibt es nicht, weil es irgendwie immer Probleme gibt, wenn man selbstständig lebt.
Und man weiß ja gar nicht, worauf man sich einlässt, ne?
Genau, das kann man eigentlich vorher gar nicht wissen, außer man hat irgendwie total krasse Privilegien gehabt und konnte irgendwie von 3 auf komplett alleine leben und war total krass. Also nicht als Privileg, so dass du vernachlässigt wirst, sondern dass du irgendwie alleine lebst und deine Eltern dich mit Geld überhäufen und trotzdem auch mit Liebe überhäufen, weil das ist sehr wichtig, nicht zu vergessen. Aber dass du irgendwie so erzogen wirst, dass das alles irgendwie dir in den Schoß fällt. Das meinte ich so ein bisschen. Also ich glaube, das geht einfach nicht, dass man komplett perfekt darauf vorbereitet, das allein zu leben. Ich habe auch letztens erst irgendwo gelesen, dass Erwachsensein zu großen Teilen einfach so tun, also man tut so, als könnte man etwas. So quasi fake it till you make it.
Ja.
Auf alle Fälle. Genau. Das und das halt nicht auch.
Klingt sehr realistisch. Ja.
Das ist sehr schön, weil ich bin auch jung und ich weiß nicht ganz genau, ob das so stimmt. Aber das ist schön. Dass
wir sind auch noch jung. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also wir sind auch noch jung.
Ja. Aber ich glaube, wir warten auch noch auf den Punkt, wo wir so alt sind, wie wir wirken. Ja.
Es ist ja nie so. Also man fühlt sich ja nie so alt.
Wie ja gut, aber das simplifiziert so ein bisschen. Ne? Aber da würde ich schon nochmal zurückfragen, aber ist es nicht
ein Unterschied, ob man mit 18 auszieht oder ausziehen muss oder ob man wie die Durchschnittsjugendlichen sozusagen mit 24,5 auszieht bei den Eltern.
Und ob man es auch frei wählen kann. Also ich glaube, es ist auch da auch noch ein Unterschied, ob dir jemand sagt, du ziehst jetzt aus oder wie ist es, fühlst du dich bereit?
Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, weil es mal, also wenn man jetzt zum Beispiel bis, wie gesagt, 24 bei seinen Eltern bleibt, dann hat man irgendwann keine Lust mehr auszuziehen, weil man ja so sehr daran gewöhnt ist, von seinen Eltern noch bemuttert zu werden, sag ich mal so, dass man halt so denkt, so, ich habe alles, was ich will, ich brauche gar nicht wegziehen und ja, keine Ahnung.
Also das weiß ich nicht so richtig. Ich bin zum Beispiel auch mit 18 ausgezogen und für mich war das aber eine freie Entscheidung. Es gab niemanden, der gesagt hat, du musst jetzt ausziehen. Sondern es war einfach, die Zeit war da. Und zwar nicht, wirklich nicht, weil von außen kam, so, jetzt die Jugendhilfe zahlt nicht mehr. Oder du müsstest jetzt separate Anträge stellen.
Aber es geht ja nicht jedem so. Es gibt auch einige, die, sage ich mal, unbedingt noch Hilfe brauchen von ihren Eltern. Und halt versuchen, so lange zu bleiben, wie die Eltern halt auch möchten. Und wie gesagt, irgendwann sind sie dann so dran gewöhnt, dass die halt nicht mehr allein klarkommen können, sag ich mal so. Und deswegen halt noch bei ihren Eltern bleiben.
Also was ich dazu sagen würde, es macht definitiv einen großen Unterschied. Zum einen, wie alt man ist, zum anderen auch, ob es freiwillig ist oder nicht. Also ich zum Beispiel, ich wurde... kurz bevor ich 18 geworden bin, wurde schon so ein bisschen so angekündigt, ja, endlich kannst du hier weggehen. Und das wurde so ein bisschen so verpackt, als wollte ich das unbedingt. Aber eigentlich wollte ich es nicht, weil ich wusste, ich bin kurz davor, zu dem Zeitpunkt war ich in der 11. Klasse, kurz davor irgendwie so, da war gerade die große Arbeitsphase, große Prüfungsphase und ich wusste nicht wirklich, schaffe ich die 11. Klasse überhaupt? Und ich wusste vor allem nicht, schaffe ich die 11. Klasse, wenn ich jetzt noch kurz davor ausziehe. Das stand komplett in den Sternen. Und ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass ich so, was Verselbstständigung angeht, also selber für mich einkaufen, selber für mich kochen, selber Geld managen und alles drum und dran, bin ich nicht so der Beste. Und damals war ich noch schlechter. Aber das wurde irgendwie immer so ein bisschen schön geredet. So, ja, wenn du erst alleine wohnst, dann kannst du das... Dann lernst du das im Nu, dann geht das, dann
absolut
funktioniert
nicht.
Das schon.
Absolut nicht.
Ja, genau. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man wollte mich definitiv raus haben, weil es so gewirkt hat, als würde alles funktionieren, aber irgendwie hat trotzdem nicht alles so wirklich funktioniert. Und deswegen habe ich nochmal ein halbes Jahr Verlängerung beantragt, was ich zum Glück auch bekommen habe. Also wirklich, ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn nicht. Und als ich dann ein halbes Jahr später ausgezogen bin, ein bisschen sicherer in allem, aber nicht wirklich sicher, ging es irgendwie. Also es funktioniert gerade irgendwie. Ich krieg's hin, meine Wäsche zu waschen, Müll runterzubringen. So den alltäglichen Haushalt kriege ich hin. Und ich kann es auch irgendwie mit Schule vereinbaren. Das klappt. Es ist trotzdem eine sehr große Herausforderung. Und ich glaube, kleiner Appell an alle Betreuer und Betreuerinnen, die gerade zuhören. Hätte man mir das mehr beigebracht und hätte nicht einfach nur gesagt, hier hast du deinen wöchentlichen Dienst, den du zu erfüllen hast, sondern hätte mir wirklich irgendwie gezeigt, hier, so kannst du deinen Alltag strukturieren, so kannst du dein Geld irgendwie im Blick behalten, dann wäre das jetzt alles gar nicht so schwierig für mich, wie es gerade ist. Weil es ist teilweise wirklich schon echt eine Herausforderung, an der ich dann auch teilweise so ein bisschen verzweifle. Also ja, es ist schwer.
Weil du da gerade gesagt hast, dass du da mittendrin da die 11. Klasse sozusagen beenden wollen wolltest, beziehungsweise ob du dir nicht ganz sicher warst, ob du das so schaffst, war bei mir auch nochmal ein Punkt, wo ich sage, dass ich eigentlich Ende des Jahres ausziehen wollte, weil ich mitten in den Prüfungsvorbereitungen stand. Und Sommer hätte ich dann eigentlich sozusagen, beziehungsweise habe ich ja auch, Gott sei Dank, dann meine Prüfung für einen Sozialassistenten abschließen können. Und da war es dann so, da war ich mitten im Umzug, da musste ich gleichzeitig noch mit Lernen Kisten packen und musste gucken, wie ich klarkomme, dass ich mir eine Küche organisiere, dass ich mir Möbel organisiere, während ich gleichzeitig noch den ganzen
Lernstoff irgendwie in meinen Kopf mit reindrücke, eigentlich wirklich schon hämmere sozusagen, weil ich mitten eigentlich mit dem Kopf komplett beim Umzug war und nicht wirklich bei den Prüfungsvorbereitungen. Und das fand ich an dem Punkt auch nochmal ziemlich blöd, dass man das wirklich auch vom Alter her sozusagen zum Teil mitentscheidet. Also natürlich irgendwo auch mit, wie weit man ist, beziehungsweise was man jetzt kann, so Wäsche waschen finanziell, welche Aspekte sozusagen. Aber wenn man halt noch diesen ungünstigen Zeitpunkt dazu hat, hat man ja noch mehr Stress und noch mehr Druck und weiß dann irgendwann auch nicht mehr weiter und dann platzt einem eigentlich regelrecht der Kopf.
Oh ja.
Bei mir war es auch so, so einer der Gründe, warum ich auch froh bin, dass ich in eine WG gezogen bin, dass ich halt ohne der Jugend-WG wahrscheinlich nie geschafft hätte, die 9. und 10. Klasse zu machen, weil ich wirklich nicht wirklich so gute Noten geschrieben habe, einfach. Ich habe wirklich sehr, sehr selten 1 und 2 geschrieben, eher so die schlechteren ab 3 oder 4 abwärts, und ich habe mich immer durchgekämpft mit Zusatzarbeiten, mit, ja, eigentlich nur das, wo ich irgendwie noch extra Noten dazu bekommen könnte. Und ich habe deswegen gerade noch so, mit einem Durchschnitt von 3,5, glaube ich, gerade noch so, wie gesagt, die Schule geschafft habe, so. Mhm. Weil ich wüsste auch nicht, ob ich das mit meiner Mutter geschafft hätte, so. Ich glaube aber eher nicht.
Mhm. Ich will noch mal kurz sagen, ich bin ja King Care lieber, ne? Ich bin ja Sozialarbeiter. Nee. Ich bin ein sogenannter Home lieber. Ja? Bin zu Hause aufgewachsen. Und ich will mal sozusagen ein paar Dinge sagen, wo ich euch noch mal fragen würde, sagen, ist das bei euch auch so? Also ich will natürlich auf was hinaus, ne? Mhm. Ich habe die 10. Klasse wiederholen müssen. Es gab einen Riesenärger zu Hause. Es gab Riesenärger, der mich angestunken hat. Das wäre wahrscheinlich so ein Punkt, wo ich gerne ins Heim gegangen wäre. Aber da wäre so meine Frage, auf die ihr jetzt nicht antworten sollt, sondern einfach mal kurz sagen, überlegen, hättet ihr eigentlich Riesenärger in der WG bekommen, wenn ihr eine Klasse nicht bestanden habt? Was ja auch so eine Frage von Sorge ist. Ne? Also kriegt man Probleme mit Betreuerinnen und Betreuern, wenn man die Klasse nicht schafft? So. Ein Stückchen weiter, ich habe dann irgendwann mein Abitur geschafft und dann war klar, ich gehe nach Dresden zum Studieren. Das ging nicht anders. Woanders hätte ich mit meinem schlechten Durchschnitt nicht die Möglichkeit, ja. So.
Aber in Dresden.
Aber in Dresden. Ja. Meine Eltern, die haben hier die Wohnung renoviert. Das ist die Frage, wer renoviert eigentlich eure Wohnung, wenn ihr auszieht? Dann haben sie mir ein Handy übergeben und damals noch ein PC, den ich nutzen konnte für meinen. Die Frage, hat euch jemand ein Handy gegeben und hat euch jemand einen PC gegeben? Mhm. Dann bin ich regelmäßig nach Eberswalde, wo ich ursprünglich herkomme, gefahren an Wochenenden und habe meine Klamotten mitgenommen und habe sie von meiner Mutter waschen lassen. Habe sie dann wieder zurück. Wo geht ihr sozusagen zum Wäschewaschen hin? Oder wer wäscht für euch auch nach dieser Betreuungszeit die Wäsche? Wenn ich gekommen bin nach Eberswalde, habe ich dann jedes Mal 50 Mark in die Hand gedrückt gekriegt. Es war noch die Zeit, wo es noch nicht den Euro gab. Ja? Die Frage ist, wenn ihr irgendwie wohin fahrt, wer gibt euch 50 Mark für die Fahrt? Ja? Wer steckt euch mal was zu? Wer überweist mal was ab von dem? Ja? Mhm. Wer schenkt euch Dinge im Wert von 100 Euro zum Geburtstag? Ich will nicht, dass ihr sozusagen ein schlechtes Gefühl, ich will auf was hinaus und ich glaube, ihr habt eine Idee, worauf ich hinaus will. Ja. Ja? Ich habe neben meinem BAföG von meinen Eltern noch Geld bekommen und das Kindergeld. Ja? Ja. Wer überweist euch eigentlich neben dem BAföG, wenn ihr es bekommt? Ich hatte meine Versicherung über ganz, ganz viele Jahre über meine Eltern. Ich war offiziell dort noch hauptwohnsitzmäßig gemeldet. So. Ja. Wer zahlt eigentlich eure Versicherung? Ja. Das erste Auto, was ich hatte, das lief offiziell über meine Mutter. Mhm. Das, die Versicherung hat meine Mutter gezahlt und ich habe es nur mitgenutzt. Ja? Wer zahlt euch die Versicherung fürs Auto? Wie weit ist es eigentlich bei euch mit dem Führerschein? Und es gab ein Zimmer, also es gab lange Zeit ein Zimmer, nämlich mein Zimmer zu Hause, wo ich jederzeit hätte hinkommen können. Mhm. Wo ist eigentlich euer Notfallzimmer? Mhm. Ja? Und letzter Punkt, weil ich will ja noch nicht weiter rumquälen und auch bei mir war nicht alles dufte. Denn ich will ja auch auf was anderes hinaus. Wo ist eigentlich derjenige, der oder die euch guten Rat gibt? Ja? Zu sagen, Vater, irgendwie hier kommt aus der Heizung kommt hier Wasser raus, muss das so sein? Mhm. Was soll ich denn tun? Ja? ja, oder zu fragen, irgendwie, ihr habt doch letztes Mal Kaninchen gekocht, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Mhm. Ja? Also wenn ich das jetzt mal selber machen wollen würde, mhm. oder ich will meinen Balkon mit einer Holz, ja, so, sagen, könnt ihr mir helfen, könnt ihr vorbeikommen, könnt ihr mir helfen. So, wumm, das knall ich euch hin, das ist meine Lebenssituation oder war lange Zeit meine Lebenssituation und jetzt frage ich sozusagen, wer übernimmt bei euch, die ihr in jahrelanger öffentlicher Erziehungshilfe wart, wer übernimmt bei euch diese Funktion? Und ich will es, glaube ich, gar nicht im Einzelnen wissen, sondern ich will wissen, sozusagen, könnt ihr mit dieser Frage was anfangen?
Ja.
Definitiv ja.
Definitiv ja. Auf jeden Fall. Es kommt noch natürlich auf die Frage und die Situation an, so. Aber jetzt so gut wie alle Dinge, die du aufgesagt hast, die müssten wir so grundsätzlich selber bezahlen. Mhm. Weil es gibt halt in der WG keinen festen Betrag von Geld. Also doch, wir können halt sparen so. Aber es gibt halt von der WG aus kein Geld, das wir nutzen können so. Und auch natürlich garantiert auch kein Geld von den Betreuern her so. Also vom privaten Haushalt her so. Deswegen müssten wir das als Menschen alles selber bezahlen. Außer wir könnten mal unsere Familienmitglieder fragen, so, ob die uns Geld leihen könnten und so. Aber sonst bleibt uns nicht viel Auswahl. Mhm.
Ich nicke gerade, weil das ist ja ein weiterer Punkt. Viele Familien sparen an für ihre Kinder jahrelang. Also ja, zahlen einen kleinen, geringen Betrag, 5 Euro im Monat oder so und summiert sich am Ende. Und dann wird es zum 18. Lebensjahr übergeben zum Beispiel. Ja?
Mhm. Also kann ich mich direkt anschließen. Also so Sachen wie, wer wie wohl reagiert, wenn ich die Klasse wiederholt habe, weil das habe ich tatsächlich, wurde nicht, weil... Den Leuten im Heim war es größtenteils egal, Hauptsache ich kriege irgendwie einen Abschluss und irgendwie eine Zukunft. Sachen wie Wohnung renovieren, Handy und PC, Wäsche waschen, das war alles irgendwie meine eigene Verantwortung. Da musste ich mich selbst drum kümmern. Wenn ich Glück hatte, habe ich da ein bisschen Hilfe von Freunden bekommen. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie an dem Tag, an dem ich ausgezogen bin. Mitbewohner von mir und ein Betreuer haben mit mir zusammen all meinen Scheiß oder mein Zeug, wir wollen ja hier freundlich bleiben, in ein...
Müssen wir nicht.
Es geht um deine Sachen, wenn du willst.
Also in Auto geladen, sind zu meiner neuen Wohnung gefahren und haben es da abgeladen. Und dann waren die noch 5 Minuten da, haben kurz gequatscht und dann sind die wieder ihrer Wege gefahren. Und dann habe ich kurz darauf meine beste Freundin angerufen und die meinte, ja, ich komm jetzt vorbei und ich helfe dir den Schrank aufbauen. Und dann einen Tag später eine andere gute Freundin von mir war da und hat mit mir geholfen, den Schrank aufzubauen und so weiter und so fort. Es war zwar trotzdem hauptsächlich meine Arbeit, aber es waren trotzdem Leute da, die mir geholfen haben. Ich würde nicht sagen, also definitiv nicht meine leibliche Familie, weil... Wäre schön, aber Realität ist halt leider so, ist nicht. Aber ich würde sagen, meine gewählte Familie. Mhm. Die Leute, die mir wichtig genug waren und denen ich wichtig genug war, dass sie sich gesagt haben, komm, dem Typen helfe ich, weil ich ihn mag. Genauso wie mit Geld zu stecken oder ein Notfallzimmer. Das sind Sachen, die, wenn es mir richtig, richtig grottig geht, dann kann ich zu meinen Freunden gehen und dem Bescheid sagen, hier, das läuft gerade alles richtig, richtig schlecht, kann ich irgendwie für ein paar Tage bei dir unterkommen, kann ich irgendwie 20 Euro mal, weil es gerade sehr knapp ist. Das ist, ja, wie gesagt, meine Familie, also meine leibliche Familie, kann mir das nicht geben. Ich möchte das auch gar nicht von denen, weil das Menschen sind, mit denen ich mich nicht assoziieren will. Ich bin froh, dass die außerhalb, dass die nicht mehr in meinem Leben sind. Aber dafür habe ich halt meine Wahlfamilie.
Schön. Finde ich auch schön.
Ja, zum Thema Geld sparen, was du ja vorhin angedeutet hattest, dass wir können, das war ja richtig schön sozusagen. Also bei mir war das in der WG so, an sich wurde uns Taschengeld ausgezahlt. Aber uns wurde zum Teil ja nur beigebracht, wie wir damit umgehen können. Also uns wurde dann halt natürlich Geldbeträge so rum ausgezahlt. Lebensmittelgeld, Hygienegeld, etc., Taschengeld. Und das Taschengeld können wir dafür ausgeben, was wir wollen. Aber zum Teil hat ja entweder das Lebensmittelgeld nicht ausgereicht oder das Hygienegeld, wo ja. man dann extra sein Taschengeld noch opfern musste, ja. um Waschpulver zu holen, um Seife zu holen, um Backpapier zu holen, was zum Teil ja dann alle mitbenutzen. Ne? Und da fand ich das schon ein bisschen frech, dass der Geldbetrag halt wirklich so gering ist und wir mehrfach gesagt haben, hier, wir haben kein Geld mehr aus den und den Gründen. Das war natürlich aber nicht die passende Antwort von den Betreuern, beziehungsweise für die Betreuer. Und da wurde dann bei mir kurzerhand entschieden, dass ich nur noch die Hälfte von meinem Taschengeld ausgezahlt bekomme und der Rest wird gespart. Das fand ich an der Stelle super ungerecht, weil an sich mir das zusteht und weil ich so auch nicht den Umgang mit Geld lerne. Weil wenn ich dann mein eigenes Geld habe, kann ich ja nie sagen, hier, das zahle ich mir jetzt nie aus, das zahle ich mir aus, das steht mir zu. Anstatt dass da nochmal von den Betreuern irgendwie Input kommt, so kannst du mit deinem Geld ordentlich systematisch umgehen. Mhm. Nee, wird erstmal Geld eingestrichen.
Das ist ja sogar illegal, dass sie dir dein Geld vorenthalten. Das habe ich witzigerweise bei einem Workshop von Elsa und Jürgen gelernt.
Sehr gut.
Kurze Frage, wie viel Taschengeld hast du mit 18 bekommen?
Ich glaube, das waren tatsächlich 120, weswegen ich dann auch das Hygienegeld bekommen bzw. ausgleichen konnte. Und das Lebensmittelgeld, weil das Lebensmittelgeld, ich weiß nicht, wie der Pauschalsatz bei euch war, bei mir waren es halt 5,32 Euro.
Pro Tag?
Am Tag. Pro Tag. Mhm.
Dito.
Also, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen weniger, glaube ich. Ich habe pro Monat, also Taschengeld, 116 Euro, glaube ich, bekommen. Dann gab es ja noch Hygienegeld. Das waren 13 Euro pro Monat. Dann Kulturgeld, 10 Euro pro Monat. Was gab es noch? Also
Bekleidungsgeld.
Bekleidungsgeld.
Das waren 30 Euro.
Ja,
bei uns auch im Monat.
Und dann natürlich Monatskartengeld.
Das heißt, man hat 360 Euro im Jahr für Klamotten.
Korrekt.
Ja. Wow.
Und wenn dann der Winter eingebrochen ist und du eigentlich Winterschuhe und vielleicht noch eine dickere Hose oder einen dickeren Pullover gebraucht hast, konntest du erst den Pullover oder die Schuhe holen, je nachdem, was dir wichtiger war. Und im nächsten Monat konntest du dann die Hose holen.
Wo ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich mich mit den trotz 140 Euro Lebensmittelgeld pro Monat nicht wirklich, sag ich mal, leben konnte. Also, ich habe immer so viel ausgegeben, dass es schon nach zwei Wochen so weg war. Und ich dann irgendwie durch mein Taschengeld irgendwie das ersetzen musste. Mhm. Oder mit meinem anderen Geld, das ich noch zur Verfügung hatte. Und ich musste das dann irgendwie ausgleichen, also irgendwie vorweisen, dass ich das gezahlt habe, so mit Kassenzettel. Und ich musste dann halt von Lebensmittelgeld her irgendwie nachweisen. Das war ganz schwierig so.
Ich fand an der Stelle ja auch nochmal schlimm, dass die Betreuer, direkt als ich eingezogen bin, auf gesunde Ernährung aus waren. Und alleine, wenn man für einen Tag 5,32 Euro hat und dann vielleicht irgendwie sich Obst kaufen möchte, damit man gesund lebt, dann kostet das Obst an sich ja eigentlich schon fast die 5,32 Euro. Dann hast du dann immer Mittagessen und geschweige denn überhaupt Armbrot drin.
Ja.
Genau, das hat mich auch gerade bewegt. Was gibt es, also wenn man nicht Selbstversorger ist, sondern wenn man noch in der WG mit ist sozusagen.
Das habe ich auch gerade überlegt.
Was für Lebensmittel werden da eigentlich eingekauft?
Das ist wirklich bei uns echt praktisch gewesen. Also in der jungen WG. Mhm. Da hat man jeden Tag was anderes gehabt. Also es gab so einen Plan, so einen Wochenessensplan.
Wer hat den erstellt?
Also wir alle zusammen so.
Okay.
Mhm. Also da war schon dran, da war ich schon mal in der WG noch drinne. Da hat man jeden Tag was anderes, da gab es jeden Tag ein anderes Gericht so. Und zum Beispiel jetzt Montag gab es Wunschessen. Das heißt, man konnte sich wünschen, was man wollte so. Dienstag war Salat, Mittwoch war Fleisch, Donnerstag war vegetarisch.
Lass mich raten, Freitag war Fisch.
Nee. Süß.
Nee.
Ach,
süß, okay.
Das hat man noch nicht.
Nee. Da war Suppe.
Oder Suppe.
Suppe, ja. Damit es dann zum Sonntag den Schweinebraten gab.
Ne? Nee, das war halt nur von Montag bis Freitag so. Mhm, okay. Aber trotzdem war es abwechslungsreich wenigstens.
Okay,
so.
Es war abwechslungsreich? Ja. Okay, was würdet ihr?
Also, wenn ich mich zurückerinnere, ich war irgendwie seltsamerweise, war ich, selbst wenn ich nicht Einkaufsdienst war, also nicht meine Wochenaufgabe war, mit Einkaufen zu gehen, mache ich irgendwie trotzdem fast immer mit Einkaufen. Ich weiß nicht mal warum. Ich glaube einfach, weil ich irgendwie raus wollte. Und
bestimmt, weil du gehofft hast, dass die Bonbons da noch mit reinwandern in den...
Tatsächlich war das sehr selten der Fall.
Mhm.
Ja, tatsächlich.
Oh mein Gott, muss ich noch was sagen.
Auf jeden Fall, wenn ich so zurückdenke, war sehr viel Fleisch und Wurst, sehr viel Käse, sehr viel Brot, sehr viel Nudeln, wenig Gemüse und Obst, also wirklich gar nicht so viel. Viel Eingelegtes, also so Konserven, Gewürzgurken, Bohnen, Pilze, so Zeug.
Oh Mann.
Und ja, es war schon eine, ich würde nicht sagen, sonderlich ausgewogene, weil rückblickend war es jetzt nicht so ausgewogen, es war sehr viel Getreidezeug. Aber es war schon eine halbwegs gesunde Küche, was ich tatsächlich nicht so schlecht fand. Was wir auch gemacht haben, war dieses gemeinsam durchgucken, was wollen wir wann essen. Mhm. Zum Glück hatten wir nicht irgendwie sowas wie, an dem und dem Tag müssen wir das und das essen. Also wie Freitagssuppe oder so, das hatten wir zum Glück nicht. Wir konnten uns das frei auswählen, mussten halt nur irgendwie relativ im Budget bleiben halt. Also es musste realitätsnah sein, es durfte jetzt nicht, keine Ahnung, goldlettrige Pizza mit Trüffeln drauf sein, sondern irgendwie an dem und dem Tag gibt es Pizza, die selbst gemacht ist, und an dem und dem Tag gibt es irgendwie, keine Ahnung, einen Salat mit Aufbackbaguette oder so.
Aber darf ich euch mal was fragen, was mir gerade in dem Zusammenhang tatsächlich durch den Kopf geht? Wir haben jetzt gerade, wo Corona-Lockdown ist, gibt es bei uns zu Hause ein Süßigkeitenfach. Das ist nicht groß, aber das ist da. Und die Kinder gehen da schon immer mal ganz heimlich ran und nehmen sich. Und ich weiß, dass es in sehr vielen Familien zu Hause also irgendwie so ein Süßigkeitenfach gibt. Das kann sich im Wohnzimmer befinden, in der Küche, völlig egal. Aber eben so ein Fach, wo man sich so ein bisschen mal ranschleicht, mal ein Bonbon nimmt oder keine Ahnung. Gab es sowas?
Ja. Und zwar bei uns im Büro, jeder hatte seine eigenen Süßigkeiten.
Büro.
Ja, jeder hatte, das war im Büro, ohne Mist, das war eingeschlossen im Büro. Jeder hatte seine Süßigkeitenbox und immer wenn wir vom Einkaufen zurückgekommen sind, dann nochmal vielleicht auf das Vorhergehende, wir waren ja meistens mit den Betreuern manchmal zusammen einkaufen und da haben wir dann auch, also da haben wir manchmal so über 140 Euro oder sowas auch gegeben, manchmal sogar an die 200.
Für wie viele?
7, 8, also das war ein bisschen
pro Woche, musst du vorstellen. Pro Woche. Ja.
Das ist wenig.
Ich gebe das für 5 aus und zwar über 200. Oh Gott.
Genau, und da waren wir dann halt meistens mit einkaufen, haben halt die Einkaufsliste abgearbeitet und da wurden aber natürlich auch Sachen im Angebot geholt. Also ging es dann so, hier der Joghurt ist im Angebot, den nehmen wir klein mit, hier der Käse ist im Angebot, den nehmen wir klein mit, der Saft ist im Angebot, den nehmen wir mit. So, und ansonsten auch die ganze Zeit nur Billigprodukte. Also wir waren ja auch auf Ferienfahrt und da waren wir ja auch einkaufen und das war ein Rewe. Und im Rewe gibt es die Jahrprodukte.
Oh Mann.
Und kaum sind wir in diesen Laden rein, haben wir alle eine Einkaufsliste bekommen und dann hieß es, nehmt aber nur die Jahrprodukte. Und wir dann so, okay, dankeschön, super. Genau, und so war das dann bei uns. Und wir haben jeden Tag auch frisch gekocht. Es gab auch Wunschlisten sozusagen, beziehungsweise Wunschzettel, was man an Essen machen könnte. Das wurde dann auch besprochen alles in einer großen Runde mit der WG. Und ansonsten gab es jeden Tag BWK, also Brot, Wurst, Käse zum Armbrot.
Perfekt.
Mehr nicht BWK. Sozusagen. Das wurde bei uns immer so genannt.
Das klingt wie ein Wahlpflichtfach in der
Schule. Echt so.
Das war wirklich jedes Mal. Also immer wenn wir den Essensplan dann ungefähr grob durch hatten, das war vorgedruckt, jedes Mal Armbrot, BWK, 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 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, immer, die ganze Zeit. Und zurück zu den Süßigkeiten, die waren tatsächlich in der Süßigkeitenbox. Also manchmal wurden wir auch losgeschickt, um nochmal kleine Sachen zu holen, wie Milch oder doch nochmal Käse oder Brot. Und da wurden wir halt losgeschickt, dass wir nochmal holen gehen können. Und dann haben wir natürlich gefragt, naja, können wir vielleicht ein bisschen Taschengeld mitnehmen? Und ja, wofür wollt ihr denn das ausgeben, war dann die Frage im Anschluss. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir mal gucken. Ja, und zum Teil wurde dann halt natürlich auch in den Taschen geguckt, ob wir uns irgendwie Süßigkeiten geholt haben. Weil dann sollten die in die Süßigkeitenbox und pro Tag dürfen wir uns eine Handvoll holen. Also ja. Da dürfen wir aussuchen, was wir haben wollen aus unserer Süßigkeitenbox. Und das soll ungefähr eine Handvoll sein. Und mehr gab es dann auch nicht für den restlichen Tag.
Da wollte ich noch was dazu sagen. Das hat bei uns früher auch so in der alten WG. Der hatten so einen kleinen Lagerraum gehabt, das hieß bei uns Kabuff. Keine Ahnung warum. Ja, genau so. Und wir durften uns nur einmal eine Hand am Tag halt nehmen, wie gesagt. Und auch manchmal, wenn wir einkaufen waren, haben wir gefragt, ob wir mit dürfen. Durften mindestens 2 Personen mit oder so. Und manchmal hatten wir Glück gehabt und durften uns für 1 Euro aussuchen.
Aber dann für alle wahrscheinlich, oder?
Nur für ihn selber.
Okay.
Und genau. Wir hatten aber, glaube ich, keinen wirklichen Süßigkeitenfach gehabt, sonst nur halt im Lagerraum, sage ich jetzt mal so.
Thomas hat die ganze Zeit einen Gesichtsausdruck, als hätte er niemals Süßigkeiten und gesehen.
Ich bin ein bisschen sprachlos, weil bei uns war es tatsächlich so, es hat die Betreuer nicht gejuckt, ob wir uns Süßigkeiten kaufen, solange das nicht die Süßigkeiten der Gruppe sind. Also bei jedem Wocheneinkauf gab es irgendwie Kekse und Joghurt und so Zeug und Schokolade und alles. Das wurde für die Gruppe eingekauft. Und dann gab es halt von unserem Taschengeld, wir sind jung, wir kaufen hauptsächlich Junkfood.
Ja.
Und das hatten wir dann immer in unseren Kleiderschränken oder in unseren Bettschränken oder so. Und die waren eigentlich alle immer randvoll. Also ich kann mich, also wenn ich überlege, eine Hand am Tag, Gott, ich glaube, ich wäre gestorben.
Deswegen haben wir dann zum Teil auch, also zumindest war es bei mir so, haben wir die Sachen zum Teil versteckt. Das Problem war dann aber, dass die Betreuer, während wir in der Schule waren, dann auch gerne mal so im Nachtschieber geguckt haben auch mal im Kleiderschrank zwischen den Pullovern.
Ach so.
Und
die haben Zimmerkontrolle gemacht, während ihr weg wart.
Auf ganz eklige Weise.
Schon. Also da war das dann auch so, da waren die im Zimmer das aussah, also Zimmer aufräumen ist natürlich auch wichtig und da hat ja jeder auch seinen Zimmeraufräumtag und seinen Waschtag, zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, wie
bei
ich
mir auch,
war.
Ja.
Okay, und da war es dann so, wenn wir nicht aufgeräumt haben, da gab es einen knallharten Betreuer, kann man es so nicht sagen, also nicht anders sagen, der hat alles auf unser Bett geworfen, wirklich. Und selbst wenn dort Straßenschuhe neben dem Kleiderschrank lagen, die hat er aufs Bett geworfen. Und eine andere Erzieherin, die hat sogar alles in Mülltüten gepackt und hat gesagt, wenn ihr das nicht aussortiert, dann fliegt das in den Müll.
Das finde ich aber sehr grenzwertig, also über Grenzen überschreitend.
Also das ist übergriffig.
Das ist vieles, was ich so höre, sozusagen. Könnte man vieles kommentieren. Und sagen, das darf nicht sein. Vielleicht müssen wir das auch machen, um es nicht so stehen zu lassen. Ja? Mhm. Also Zimmerkontrolle ist natürlich nicht erlaubt. Sozusagen den Umgang mit Taschengeld einzuschränken oder vorzuschreiben ist natürlich nicht erlaubt. Irgendwie Taschengeld anzusparen, Zwangs anzusparen, ist natürlich nicht erlaubt. Ja. Gesunde Ernährung ist natürlich was sozusagen ihr erwarten könnt. Apropos gesunde Ernährung, da habe ich noch einen. Als ich in der WG gearbeitet habe, war das Lieblingsessen der jungen Menschen, die zu der Zeit gerade in der WG lebten, folgendes: großer Teller, 4 Toastscheiben rufliegen, und zwar die großen Toastscheiben, nicht die kleinen, sondern die großen. Selbstverständlich weiß, ne? Nicht mit Körnern. Auf keinen Fall. Sagen dann, also 4 ungetoastetes Toast, ne? Dann 4 Käsescheiben drauf. Ja. So, und dann nichts weiter, damit ab in die Mikrowelle. Ja? 1,5 Minuten, und zwar genauso lange, bis der Käse anfängt zu blubbern. Dann rausholen, Ketchup drauf und dann irgendwie mit Messer und Gabel das Zeug reingespachtelt. Und ich glaube, das ist ein bisschen Ausdruck auch dessen, jedenfalls was war. Ich hoffe, dass es heute anders ist. Ich glaube allerdings nicht daran.
Jetzt ist es das Körnertoast. Für 30 Cent mehr.
Aber wie will man das auch machen? Ne? Mit 5,30 Euro rechnen wir das mal hoch. Also wenn ich das in meiner Familie überlege, sagen wir, können das ja mal eine Woche probieren, das wird heiß. Ja?
Wir sind dann bald schon durch mit dem Mittagessen von der Schule.
Wenn ich was sagen darf, ich bin ehrlich, ich mache das auch, aber erstens, ich nehme halt nur 2. Zweitens ist es Vollkorntoast.
Selbstverständlich.
Ja. Drittens mache ich halt Frischkäse, Wurst und Käse drauf. So.
Ein bisschen abwechslungsreicher.
Ja.
Man noch in seiner Abklatt.
Eine Morgenscheibe oder Tomaten.
Aber in Mikrowelle nicht. Das ist eklig.
Achso, okay.
Und ja.
Aber weißt du, der Punkt ist, du wohnst in deiner eigenen Wohnung, du kannst machen, was du willst. Ja, du musst dich vor niemandem rechtfertigen.
Trotzdem.
Aber wenn man in so einer, ja, am Ende auch irgendwie staatlich überwachten Einrichtung ist, dann darf das jedenfalls nicht die Regel sein. Ne?
Sollte nicht das Hauptnahrungsmittel sein, und, nein.
Genau.
Bei uns wurde auch mehr oder weniger mehr bezahlt als sonst in der alten WG, da es auch einige gab, unter anderem auch mich, die halt nur bestimmte Sachen essen durften. Mhm. Zum Beispiel gab es bei uns eine, die durfte kein Gluten essen. Mhm. Das war echt schwer, so an sowas ranzukommen. So. Mhm. Und ich durfte zum Beispiel so gut wie kein Salz essen, weil wegen meiner Krankheit, früher war es halt viel schlimmer als heute. Ich durfte nur 3 Prisen am Tag essen. 3 Prisen musst du dir vorstellen. Mhm. Ja. Und halt so wenig es geht, halt keine Gewürze, so. Und ich dachte, wenn wir überhaupt auch nichts Süßes essen und so, wegen den hohen Zuckergehalt und so, ja, war halt schon ein bisschen anstrengend, so. Mhm. Ich bin wirklich froh, dass es mittlerweile wieder normal ist, so sag ich mal so, und ich auch relativ normal mich ernähren kann, so. Mhm. Ja.
Ich glaube, das ist gerade nochmal ein kleiner Sprung, aber als du gerade von dem Toast mit Käse überbacken erzählt hast, musste ich daran denken, wie in der Kinder- und Jugendnotunterkunft, im Kinder- und Jugendnotdienst, so war abends, gab es immer nur Brot mit Käse. Und als ich dort war, haben irgendwie alle angefangen, sich dieses Schwarzbrot toasten zu lassen, dann da Ketchup drauf zu streichen und dann Käse drüber. Mhm. Und das war irgendwie so das gängige Abendbrot für die gesamte Zeit, die ich dort war. Mhm. Das war schon irgendwie ranzig.
Das kenne ich gar nicht.
Ranzig.
Das kenne ich gar nicht.
Naja, und das verdeutlicht das eben auch. Ne? Mhm. Solche Geschichten. Und Jasmine, du hast ja auch genickt. Ihr wart, glaube ich, auch beide zu unterschiedlichen Zeiten in demselben Notdienst. Da scheint sich auch über viele Jahre hinweg sozusagen nichts in der Frage verändert zu haben.
Nee, es gab ja auch nicht frisch gekochtes Essen, sondern wirklich immer nur geliefertes Essen, was zum Teil richtig eklig aussah, was man gar nicht mehr essen wollte.
Sodexo, oder?
Ja, Sodexo, ja. Genau. Ja. Ja, das war ja auch das Schulessen.
Ja.
Und da gab es ja auch immer
so einen Zwischenfall
mit den Erdbeeren. Ne? So,
ja, das kenne ich. Das war bei mir in der Schule auch so. Das war ewig schlimm.
Ja, das war wirklich schlimm. Also über die Hälfte der Klasse ist eher gegangen, beziehungsweise die andere Hälfte, denke ich, ist nie besser. Ja. So.
Das heißt aber, in der WG gemeinsam kochen ist schon besser, würdet ihr sagen? Ja. Obwohl da ja eine Menge Zeit auch für drauf geht und so.
Das Ding ist, meistens muss bei uns gar nicht gemeinsam kochen. Irgendeine einzelne Person hat dann immer für alle 8 gekocht. Oder für die Leute, die halt nicht sich selbst versorgt haben.
Deswegen gab es bei uns.
Und war das Betreuer, auch Betreuerin oder Bewohner, Bewohnerin?
Immer nur Bewohner. Also fast immer nur Bewohner oder Bewohnerin.
Deswegen. Also bei uns war es der Küchendienst, der mitgeholfen hat, dann entweder beim Mittagessen oder halt jedes Mal, aber wirklich jedes Mal, da konnte er sich auch nicht ausreden. Er musste dann beim Abendbrot mithelfen, musste dann den Tisch decken, musste dann die Teller rausholen und zum Teil dann sogar noch in die Zimmer rennen und sagen, es gibt Abendbrot. Was ich echt an manchen Stellen total, blöd fand, so, weil wir eigentlich immer feste Zeiten hatten, so 18 Uhr gibt es halt, Punkt 18 Uhr gibt es Abendbrot. Und dann fand ich auch die Regel blöd, wenn man nach 18 Uhr nicht unten ist, beziehungsweise halt rechtzeitig zur Abendbrotzeit, wenn das Abendbrot dann vorbei ist und man keinen Hunger hat und dann nicht kommt, kann man danach aber auch nichts mehr essen, dann ist die Küche sozusagen zu. Wenn man jetzt zum Beispiel 18:20 Uhr ist jetzt das Abendbrot für alle vorbei und dann sagt man, hey, jetzt habe ich ein bisschen Hunger, so ungefähr 18:45 Uhr, dann hieß es, eigentlich hätte es zur Abendbrotzeit kommen sollen und nicht irgendwie vorher. Und so ähnlich war das auch mit dem Mittagessen. Manche, die wollten in der Schule kein Mittagessen, deswegen sollten die sich dann halt extra mehr einpacken, damit sie dort zum Mittag sozusagen, also nicht nur in der Frühstückspause, sondern auch in der Mittagspause mehr essen können. Und wenn sie zeitiger von der Schule zurückkommen, dürfen die sich nicht nochmal irgendwie Mittagessen selber kochen oder sowas. Das war echt nicht gestattet. Entweder man isst dort Mittagessen in der Schule mit oder man packt sich halt mehr ein. Hm. Und das fand ich an manchen Stellen auch total einfach rotzfrech, kann ich nur dazu sagen.
Was ich noch dazu sagen möchte, ist, bei uns war es wesentlich, sag ich mal, entspannter, was das angeht. Bei uns war es so, es gab halt immer jemanden, der kocht und dann halt der Betreuer, der Dienst hatte, hat mitgeholfen. Und das Gute war, man konnte sich immer so untereinander austauschen, die Dienste. wenn man zum Beispiel jetzt gerade an dem Tag vielleicht länger rausgehen würde, so, dann kann man sagen, ja, wir tauschen die Tage so. Und es war, hat auch nicht jeder bei uns mitgegessen, so sag ich mal so. Also nicht komplett, nicht jede 8 Leute waren bei uns zu Tisch, sondern waren ein bisschen später da oder so. Das Gute war bei uns, dass man bis 21 Uhr Zeit hatte, sich nicht was Warmes zu essen zu machen. Und ab 21 Uhr war dann halt Küchenschluss. Deswegen war es eigentlich ganz entspannt, was das angeht. Und immer wenn man von der Schule nach Hause kommt, also in die WG, konnte man sich nicht was zu essen machen, weil die meisten waren ja eh alle Selbstversorger. Deswegen war es eigentlich grundsätzlich egal, ob die was gemacht haben oder was oder nicht. Deswegen.
Aber darf ich nochmal eine Verständnisfrage stellen? Mhm. Also auch weil als du Selbstversorger warst, als du dein Geld bekommen hast für deine Ernährung, alles selber kaufen musstest, durftest du nach 21 Uhr nicht mehr kochen.
Doch.
Doch.
Okay, weil dann hab ich das falsch verstanden. Gute war bei uns, es gab, ich habe ja vorher noch unten gewohnt, als ich dann schon wieder hochgezogen bin, eine Wohnung. Es gibt, glaube ich, in der WG dort 3 Zimmer, die eine eigene Küche haben. Mhm. Deswegen konnten wir uns immer was zu essen machen, was wir wollten. So.
Da warst du völlig frei, okay.
Ja.
Mhm. Also wenn ich daran zurückdenke, ich weiß, selbst als Selbstversorger durftest du nach 20.30 Uhr, glaube ich, nichts mehr zu essen machen.
Mhm.
Das lag aber daran, dass die Küche direkt neben einem Zimmer war, wo 2 Leute drin geschlafen haben.
Mhm.
Und das halt schon ziemlich laut war, also unsere Küche war die meiste Zeit, die ich da gewohnt habe, schon ziemlich alt. Die war das letzte Mal 2004 oder so installiert und wurde dann kurz, wirklich einen Monat bevor ich raus bin, haben wir die Küche erneuert. Und ich kann jetzt so verarscht vor.
Ich hätte noch eine Frage.
Mhm.
Bei mir steht 3 Dinge, die ihr als Betreuer anders machen würdet, die ihr sofort verändern würdet.
Gute Frage.
Mhm. Mehr Privatsphäre.
Nicht für dich als Betreuer, ne?
Ja, nicht für mich als Betreuer, aber für die Bewohner und Bewohnerinnen. Also mehr Privatsphäre. Ich glaube, stärkere Einbindung der Bewohner und Bewohnerinnen in Regeln und den Gruppenalltag, weil ich bin aufgewachsen, da wurde alles sehr stark vorgelebt und vorgegeben. Und ich glaube, als drittes, gute Frage, mir fällt gerade nichts Drittes ein, ich gebe erstmal weiter.
Also an sich ist mir direkt eingefallen, individuelle Unterstützung bieten. Also manchmal, da haben wir ja an einem Tisch gesessen und spezielle Themen zusammen besprochen, obwohl der eine vielleicht ein bisschen weiter war, was das Thema anging und woanders mehr Unterstützung gebraucht hätte. Und dann jemand anderes, der halt gerade bei dem Thema Unterstützung braucht, aber dafür wieder bei dem anderen Thema eher durchrieselt. Das wurde halt meistens so ein bisschen auf einen Haufen geworfen. Zumindest kam es mir so vor. Es wurde zwar zum Teil dann auch individuell nochmal besprochen, was man vielleicht machen könnte, beziehungsweise was man halt noch für Unterstützung braucht. Aber wenn man halt sich noch nicht so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist es super schwierig, da jetzt mal irgendwie was zu sagen, wo du jetzt Unterstützung brauchst sozusagen. Und wenn man dann jetzt noch nicht ins kalte Wasser geworfen worden ist, weiß man ja auch nicht, wie das jetzt sozusagen dann weiterlaufen soll. Deswegen hätte ich dann vielleicht einfach mal sozusagen, wenn ich jetzt Betreuer wäre, geguckt, dass ich Methoden raussuche, zum Beispiel auch finanziell. Habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich da jetzt auch nicht so top bin, zwar besser als früher, aber an manchen Stellen scheitert es immer noch, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen würde ich da auf jeden Fall mehr individuelle Unterstützung bieten wollen und auf jeden Fall mehr Vertrauen, vor allem jetzt auch auf die Ernährung so bezogen, hatten wir total viele unterschiedliche Sachen. Ihr hattet zum Beispiel dann eure eigenen Süßigkeiten, wir durften uns nur eine Handvoll nehmen, ist irgendwo schon ein bisschen... Ich finde schon ein Vertrauensbruch irgendwie, dass man da jetzt nicht selber sozusagen sagen kann, heute hätte ich gerne mal eine Hand mehr oder morgen möchte ich halt keine Süßigkeiten oder so. Genau. Und als drittes, ja, fällt mir jetzt auch nichts ein. Dann würde ich, glaube ich, auch nochmal entweder an dich zurückgeben oder an dich weitergeben.
Möchtest du? Oder ansonsten kann ich schnell sagen, was mein drittes ist.
Genau.
Mein dritter Punkt ist mehr Verständnis und Geduld aufbringen, als mir damals gegenüber aufgebracht wurde. Weil ich wirklich sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich irgendwie total euphorisch von irgendwas erzählt habe und dann wurde mir gesagt, so, okay, cool, toll, und jetzt? Was gibt es zum Abendbrot? Kannst du mal der und der Person das und das sagen? Also das war wirklich so. Wurde halt einfach direkt unter den Tisch gekehrt, was ich ziemlich kacke fand.
Und du, Passi?
Gute Frage. Ich würde vielleicht die Ausgangszeiten so vielleicht ein bisschen auflockern. So. Ich finde es einfach immer noch so, dass man halt trotz des hohen Alters, also zum Beispiel 16, 17, immer noch zeitiger raus ins wieder rein muss, als eigentlich es ist. Keine Ahnung, dass man vielleicht 2 Tage in der Woche einführt, wo man halt gemeinsam ist, also wo man wirklich gemeinsam zusammen ist so und nicht so einzeln und vielleicht das, ich weiß nicht, ich kann das selbst nicht entscheiden, aber vielleicht Taschengelderhöhung oder so, ja. Also bei den 18-Jährigen würde ich es so lassen, aber jetzt zum Beispiel bei den 14, 15, 16-Jährigen würde ich es vielleicht noch erhöhen, weil die bekommen glaube ich nur 30 Euro oder so und das ist echt wenig.
Mehr technische Beratung auf jeden Fall auch. Also es, zum Teil kam ich mit den Laptops nicht klar, beziehungsweise wusste ich nicht, wie der Drucker funktioniert. Ich musste was drucken, es war mitten in der Nacht, es war kein Betreuer da. Dass man das vielleicht auch noch mit thematisiert oder dass man vielleicht als Betreuer sich ein bisschen mehr einsetzt. Wir hatten zum Beispiel dann die Verselbstständigung, WLAN auch, aber das war halt nur von 6 bis 22 Uhr da. Und da war es halt schwierig für mich, manchmal nach 22 Uhr noch irgendwas meinen Lehrer zu mailen. Die Laptops waren zwar unbegrenzt sozusagen, also die dort zur Verfügung gestellt waren, waren zwar unbegrenzt mit WLAN, aber ich finde, die Betreuer hätten ein bisschen mehr machen können, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne auch unbegrenztes WLAN haben. Und da haben die gesagt, ja, die Sperre wurde aufgehoben, wurde sie ja aber nicht, weil wir nach 22 Uhr einfach kein WLAN mehr hatten. Und da haben die sich aber auch nicht weiter dafür eingesetzt. Also wir haben immer wieder gesagt, naja, da ist aber noch eine Sperre drin, könntet ihr da vielleicht nochmal irgendwie den IT-Menschen fragen? Ja, nee, ist nicht so. Und dann auch vielleicht nochmal so ein bisschen das Thema finanzielle Unterstützung mehr sichern, weil du ja vorhin auch vom Führerschein gesprochen hast, wie weit wir da sind.
nicht neues Thema wieder. Sehr gut. Vielleicht, nein.
Da können wir noch eine ganz kurze Frage sagen, wie weit ist es mit euren Führerscheinen?
Führerschein, noch nie davon gehört, was ist das?
Geht mir auch so. Also ich habe auch keinen Grund dafür, jetzt einen Führerschein zu machen.
Führerschein, das gibt's, das kann man sich holen, geht das?
Kann man es essen?
Kann man es essen. Ja, nee, das war dann auch so ein Thema, weil bei mir in der WG auch immer gesagt hat, dass mein Platz, wo ich jetzt wohne, total viel Geld in Anspruch nimmt und deswegen habe ich auch versucht, den letzten Penny von meiner Mutti rauszudrücken sozusagen. Und naja, und deswegen konnte sie mich dann nie unterstützen, sonst hätte sie wahrscheinlich das Kindergeld, was sie bekommen hätte, monatlich zurückgelegt, damit ich jetzt einen Führerschein machen könnte. Geht ja aber nicht. Und deswegen würde ich als Betreuer irgendwie mehr Möglichkeiten und Perspektiven für solche Sachen halt ermöglichen wollen.
Vielen Dank. Die Schlussworte haben wieder einige Themen aufploppen lassen, die unbedingt noch besprochen werden wollen.
Nächstes Mal.
Nächstes Mal. Wir werden für heute enden. Wir bedanken uns sehr, dass ihr wieder so offen mit uns gesprochen habt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und hoffentlich bis bald hier aus Dresden.
Schön, wieder hier gewesen zu sein.
Ja. Tschüss.
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 Ciao.
Das war unsere Spezialfolge vom House of Dreams aus Dresden. Wir bedanken uns bei unserem Partner für den tollen Beitrag. Bis zum nächsten Mal.
Euer Alex.
Und euer Karim.